Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wieder zum Kakaomischer Podcast. Heute habe ich für dich zu Gast Alex Faubel. Alex ist ein richtig nicer Herzensbruder von mir geworden. Wir haben nach dem ersten Gespräch sofort gemerkt, wow, da ist so viel Resonanz und so viel ähnliches Verständnis von der Welt, von Transformation und vom Leben, dass wir ja gemeinsame Sache machen jetzt. Ich war auf seinem Podcast, im Journeys Podcast, und jetzt ist er bei mir zu Besuch und wir sprechen über das Thema Psilocybin und Transformation auf psychedelischem Wege. Alex ist Organisator und Facilitator von Psilocybin-Retreats in Holland, da wo das Ganze legal ist mit psychedelischen Trüffeln. Und wir gehen so auf die Tücken und Feinheiten ein von einem psychedelischen Raum. Und das Besondere an Alex, finde ich, ist, er bringt das Ganze richtig schön auf den Boden. Es ist ein Hexenwerk, das wissen wir. Das ist was, was die Schamanen und Hexenmeister früher gemacht haben. Doch er schafft es so zu transportieren, dass es auch einem Wissenschaftler klar wird, jo, das ist gut für dich, das hilft bei Angststörungen, das hilft bei Depressionen etc. pp. Und in den USA stellen wir das immer mehr fest und jetzt kommt das auch so langsam in unsere Breitengrade hier nach Europa. Und ich freue mich von Herzen, dieses Gespräch mit dir zu teilen. Am Ende wird es nochmal richtig real mit uns beiden. Und ja, ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen zum Podcast. Alex, wie schön, dass du da bist.
Ja, freue mich, danke dir.
Ja, also es beruht ja auf Gegenseitigkeit, ne? Ich war bei dir zu Gast vor kurzem. Es war mir eine große, große Freude. Und jetzt ist es mir wieder eine große Freude. Und diesmal darf ich dich so ein bisschen mit Fragen löchern. Und ich möchte mit einer etwas unkonventionellen Frage starten. Ich weiß ja, du hast einen recht holprigen, aber auch einen sehr spannenden Weg hinter dir, vor allem aus psychedelischer Sicht, sage ich mal. Aber ich habe da was in deiner Vita entdeckt, was mich besonders interessiert. Und zwar würde ich gern wissen, was dich an erster Stelle die Stille gelehrt hat.
Danke für die Frage, schöne Frage. Und vielleicht beantworte ich die einfach komplett anders als sonst, weil ich habe gerade auf diesen leider kein Kakao von dir hier vor mir, aber so einen bekannten Yogi-Tee, da stehen ja auch mal Sachen drauf.
Jo.
Und gerade bevor es losging, habe ich drauf geguckt und hier steht, anderen zu helfen erzeugt Glück. Und dann dachte ich mir, ja, okay, den lass mal kurz wirken. Und dann, weil du gerade von Stille sprachst, ist es schön, dass wenn wir auf diesem Weg, auf den ich jetzt so diesen Selbsterkenntnisweg beschreiben würde, irgendwann mal landet, dass man sich automatisch nach Stille sehnt, weil in der Stille alles enthalten ist. Wenn man ganz, ganz, ganz still wird und wirklich mit allem still werden kann im Moment, völlige Präsenz hat und in diesem Moment alles existieren darf, dann ist da ein Reichtum in der Stille und eine Fülle, die du nirgendwo anders finden kannst. Und deswegen ist eine sehr große Frage. Und ich kratze da nur am Anfang dran, aber die, ja, eine Menge, ja.
Geil, ja, das ist ein guter Nährboden, um ins Gespräch zu starten. Und zwar ging deine Entwicklung ja nicht in Stille los, sondern du hattest im Prinzip alles, was man sich so wünschen kann, ne? Geiler Job, geile Partnerschaft, Geld, Reisen, alles war da. Und doch hat irgendwie was gefehlt, ne? Kennen bestimmt die meisten von uns dieses Gefühl, so okay, im Außen passt irgendwie alles, aber irgendwie tief drin, wo ich eigentlich gar nicht hinschauen mag, fehlt was oder passt was nicht. Und wie ging dein Weg da los und was hat dich dann letztendlich zur Stille geführt?
Ja, wie du beschrieben hast, so diesen typischen Karriereweg vor mir gehabt und mit einem Ziel, Karriere zu machen, das auch gemacht. Aber über die Jahre hinweg immer wiederkehrend so eine Routinegefühl gespürt habe in mir. Das lag auch so ein bisschen an dem Umfeld, in dem ich war. Es war im Vertrieb, das heißt auch mit Jahreszielen und so weiter. Und das heißt, es war immer so ein rotierenden, systemischen, wiederholenden Prozess. Und das hat jedes Jahr aufs Neue mit mir mehr gemacht. Und mit mehr gemacht meine ich in der Form, es hat mehr in mir drin, jetzt würde ich sagen, eine Sehnsucht erweckt. Und damals habe ich es als Leere beschrieben. Ja, aber irgendwas, was gesagt hat, ach, Mist, schau doch mal hin. Aber ich da gekonnt, wie ich glaube, viele Menschen sich da drin finden, gekonnt weggeschaut habe. Und es ging sehr gut, vor allem mit dem entsprechenden Einkommen. Und dann kann man sich da eine schöne Geschichte erzählen. Und das hat sehr gut funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Und dann war diese, sagen wir mal, Sehnsucht größer, beziehungsweise die Angst, was wäre wenn oder die ganzen Fragen. Und dann ist irgendwann mal gesprungen, bin ich gesprungen, habe so ein bisschen diesen Weg eingeschlagen, auf dem ich jetzt bin, das ist 5 Jahre her und ja, Menge passiert.
Das glaube ich. Ich würde gerne mit dir eintauchen in die Geschichte, die du mir letztes Mal erzählt hast, nach deinem Podcast, also nach und dann, als ich bei dir im Podcast war. Und zwar ist das mit der Dame, die uns beiden geläufig ist, nämlich Mama Aya. Und ich hatte auch meine definitiv heftigen Erfahrungen im Dschungel. Und deine Erfahrung hat ja letztendlich dazu geführt, dass du heute machst, was du machst, worauf wir definitiv auch noch zu sprechen kommen. Doch nimm uns mal mit vielleicht hin zu dem Alex, der da in den Dschungel gegangen ist. Was war das für ein Alex? Und wie ging er wieder aus dem Dschungel raus? Und was passierte dazwischen?
Ja, wow. Das ist echt ein paar Jahre her, aber ich werde diesen Moment niemals in meinem Leben vergessen. Oder diese Momente, diese Zeitraum da, diese 2 Wochen, weil die so bewegend für mich waren. Aber ich sage, es fühlt sich wie Jahre her an, weil es so lange her ist, aber dann fühlt es sich auch überhaupt nicht wie Jahre her an, weil ich mich noch genau an diese Momente erinnern kann, in Zeremonie etc. Und um da eine lange, lange Geschichte kurz zu machen, der Alex, der da hingegangen ist, der hat nach einem Jahr Sabbatical-Auszeit mit der Frage, warum bist du hier, was willst du hier machen, den Weg dorthin gefunden über Zufälle und dann landete ich dort und habe in diesen 2 Wochen mal, ich habe es gerade vorhin auch gesagt, es hat Geschenke geregnet. Ja, ich habe dort sehr viel Geschenke bekommen und manche waren schmerzhaft, sehr viele waren einfach nur mit Glück und Liebe bestückt. So. Und die Schmerzhaften waren die Eintrittskarte für die anderen, aber am Ende waren es nur noch die. Und es ist sowieso schwer, solche Erfahrungen zu beschreiben, ja, und ich weiß jetzt nicht, was für Zuhörer hier zuhören, wie geläufig ihnen das Ganze ist, aber die, was man nicht in Worte fassen kann, trifft's. Es war für mich so ein transformativer Prozess, dass ich am Ende sagen konnte, nach diesen 2 Wochen, mit den Erfahrungen, die ich hatte und dem ganzen Jahr davor mit Vorbereitung und in der Natur sein, meditieren, auf gewisse Dinge verzichten. Ich habe mich da lang mit mir beschäftigt und bin dann dort gewesen und war in diesem Moment einfach bereit. Und das hat dann zu dieser Erfahrung geführt, die ich jetzt beschreiben würde als dieses Verstehen. Ja. Mhm. Und ab dann, wie du sagtest, hat mich auf diesen Weg gebracht. Ja, es war dann wie so ein inneres, ganz starkes Gefühl, das gesagt hat, das ist es. Aber es gab keinen Plan. Der durfte dann erst gefunden werden. Ja, aber das war danach eine Klarheit da. Ja, und eine ganz arge Bestimmtheit. Und zwar anderen Menschen auch diesen Zugang zu ermöglichen zu sich selbst, was mir dort geschenkt wurde. Und den habe ich gesucht mein Leben lang. Ich wusste es nicht, aber es wurde immer klarer und klarer. Und als es dann passierte, war dieses, jetzt wissen wir, wo die Reise hingeht. Ja, dahin. Und in diesem Moment vollkommen bei dir angekommen zu sein und du nichts brauchst, gar nichts. Alles ist genau richtig, wie es in diesem Moment ist. Und diesen Zustand, dass der erfahrbar ist für jedermann. Mhm. Und ja, da hat das so ein bisschen angefangen.
Geil. Klingt tatsächlich nach einem Zustand, den ich im Moment ein wenig vermisse. Ja, und das kennst du bestimmt auch, wenn wir dann auf dem Weg sind, Dinge zu realisieren, umzusetzen, nach vorne zu bringen, Sachen zu erreichen, sage ich mal, dann sind wir schnell wieder in diesem Mindset von, okay, das Glück ist nur noch so ein Stückchen entfernt und es macht Bock, ne? Es ist wie Super Mario, ableveln und ableveln und ein Level nach dem anderen und es macht richtig Fun und gleichzeitig, wenn ich dich das jetzt so erzählen höre, so alles ist in diesem Moment genau da, wo es sein soll und es ist perfekt, merke ich, könnte mir so eine Erfahrung psychedelischer Natur oder ich meine auf andere Mittel kann man auch zurückgreifen, sowas wie Breathwork, ist das wirklich was sehr, sehr gut im Moment ankern kann. Du hast ja mit dieser Erfahrung dann noch länger zu tun gehabt. Vielleicht wollen wir kurz noch darauf eingehen, weil wir sprechen hier von Psychedelika, im Speziellen von Ayahuasca. Und viele verwechseln das mit einfach einem Trip und dann ist der Trip vorbei und alles ist wieder normal. Aber das, bei mir war das nicht so. Also mich hat das auch auf eine ordentliche Reise geschickt und bei dir war es definitiv nicht so. Also vielleicht willst du uns noch mitnehmen auf deine Integrationsreise nach dieser Erfahrung und dann freue ich mich, über deine Arbeit zu sprechen.
Ja, wow, das ist ein Herzensthema von mir, weil auch hier durfte ich dann den Weg selbst gehen, um zu erfahren, was es nicht ist und ich jetzt zum Glück darüber reden kann, was aus meiner Sicht braucht und was es eben nicht braucht. Und diese ganze psychedelische Arbeit, alles, was da passiert und die Erfahrungen, die man sammeln darf, die sind alles super und die sind super wichtig auch in diesem Prozess. Ja, das sind oft diese krassen öffnenden Erfahrungen, so kathartische Erfahrungen, die wir dann brauchen zu gewissen Zeitpunkten. Die sind klasse, die wollen wir auch haben und dürfen die genießen. Aber die eigentliche Arbeit, worum es eigentlich geht, ist das, was wir dann danach Integration nennen. Also wie überträgst du dann diese gewonnenen Erkenntnisse, Einsichten, Gefühle, Zustände, Wünsche? Was machst du damit danach, wenn du wieder in deinen Alltag zurückkommst? Und alles davor, genauso ist wie davor auch. Du hast dich verändert, glaubst du, und kommst zurück und dann heißt es, was jetzt? Und diesen Prozess zu unterstützen, beziehungsweise zu wissen, was dort zu tun gibt und was nicht zu tun ist, ist super wichtig. Und ich hatte, zu deiner Frage kommt, da in Peru keine Ahnung, was danach zu tun ist. Ich habe geglaubt, ich weiß, was zu tun ist und habe ganz viel gelesen. Und ich habe auch ganz, ganz, ganz viel verstanden und durfte durch dieses Verstehen verstehen, dass ich nicht noch mehr verstehen muss, sondern dass ich es fühlen lernen darf. Und dieses ganze Verstandeswissen mir dort nichts bringt, zum Beispiel. Ja, das war aber ein sehr langer Prozess, bis der dann dazu geführt hat. Und auch Hilfe annehmen zu lernen und dann wirklich auch Tiefe, wenn es um Traumata geht, ja, auch so tief körperliche therapeutische Arbeit zu machen, um einfach diese Energien aus dem Körper zu releasen. Ja, und da gibt es verschiedenste Techniken. Du hast Breathwork angesprochen, es gibt TRE, da gibt es so viele verschiedene Tools, die available sind, die die Natur uns mitgegeben hat. Wir brauchen nichts dazu, außer die zu tun und dann einfach diese angestauten Energien sozusagen loszuwerden und diese ganze Regulation des Nervensystems, die danach funktionieren muss, ja, beziehungsweise die dafür gesorgt werden soll, dass die in den Normalzustand kommt. Yoga ist ein super Skill. Ich weiß, du machst auch Yoga und da gibt es so viele geniale Werkzeugkästen, die schon vorhanden sind. Aber dann zu wissen, für wen was passt und dann die richtigen Dinge zu tun, anstatt einfach viel zu tun. Oftmals ist es nämlich ganz viel Nicht-Tun danach, was der Mensch braucht. Wenn ich 30 Jahre lang in einem Karrierepfad unterwegs war und ich kenne nur go, 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 go und schneller, höher, weiter, weil, guess what, als ich klein war, hieß es, wenn du mir den ersten Pokal nach Hause bringst, dann gibt's eine besonders große Spaghetti Bolognese und dann, wenn nicht, gibt's einen kleinen Teller, dann machst du das halt und rennst dem hinterher. So, und dann braucht die Person vielleicht einfach mal einen Gang weniger und muss lernen oder darf lernen, in die Ruhe zu kommen. Vielleicht ist es dann Yin-Yoga oder es sind mehr Calming Practices statt Wim Hof, Eisbaden und nochmal einen draufsetzen. Und du musst halt wissen, was du brauchst. Ja, das fängt an bei der Zielsetzung. Deswegen sprechen wir auch von Intention. Warum mache ich diese Reise überhaupt? Gehe ich da rein und lass los und dann passiert irgendwas und dann komme ich zurück und dann was dann? Warum machst du das? So die Frage zu stellen, nach was suchst du denn? Was sollen dir diese Unterstützer auf dem Weg denn zeigen oder behilflich sein zu sehen oder zu erkennen? Ja, und diese Illusion vielleicht, wenn es die gibt in Köpfen, so, dass die irgendwas für dich machen. Also nichts wird da gemacht, außer dass dir gezeigt wird, was du bist. Aber gemacht wird da gar nichts. So, deswegen, danach darfst du das machen, selber tun, um dich selbst in diesem Prozess zu erkennen. Aber die Substanzen machen da gar nichts, außer die Tür auf und zeigen einmal, guck mal, so sieht's aus, wenn das Bild gemalt ist. Und jetzt darfst du wieder zurück und selber entscheiden, wie du die Canvas bemalen möchtest.
Das ist eine schöne Metapher, finde ich. Und sich klar zu machen, hey, das ist der erste Dominostein, den ich mit so einer ersten Erfahrung ins Rollen bringen kann, umstoßen kann. Und die Dominosteine, die danach fallen, da gibt's keinen vorgegebenen Weg. Ne, ich kann das nicht machen wie Tony Robbins oder Alex Faubel oder wie auch immer, sondern nee, ich muss gucken, wie meine Steine fallen, mit was für Traumata ich zu tun habe, was bei mir epigenetisch abging, und wo wo vielleicht in meinem Körper die Blockaden liegen und damit dann arbeiten. Und für die einen kann das bedeuten, irgendwie dann ein Jahr später auf einer großen Bühne zu stehen und für die anderen kann es bedeuten, vielleicht einfach nur liebevoller zu den eigenen Kindern zu sein. Also weißt du, ich meine, dass die Wege reichen ja in eine Milliarde Richtungen, noch mehr. Und da glaube ich auch dem Ganzen so die Identifikation zu nehmen von, wir nehmen jetzt irgendwas zu uns oder machen irgendeine spirituelle Praxis und das ist so die blaue Pille oder die rote, ich bin gar nicht mehr so sicher, so die Illusion verschwinden lässt und dann bist du in dieser spirituellen Realität, hast gecheckt und bist voll auf deinem Seelenweg und erfüllst dein volles Potenzial. So, nee, das ist der Weg, der sich über ein ganzes Leben hinwegzieht. Und wo du bestenfalls immer wieder Erfolge feiern darfst. Aber das ist nicht der Zustand, den wir irgendwann erreichen. Und dann sind wir erleuchtet und dann hat das Leiden ein Ende und wir grüßen Buddha von Weitem so.
Paul Stamets, kennst du?
Ja, na klar.
Ja, von ihm, er sagt ja, Psilocybin makes nicer people. Und ich finde den Spruch so geil, weil er so simpel ist, aber es stimmt. Und was meint nicer people? Wenn du bewusster wirst, selbstbewusster, dir selbstbewusster. Okay, dann fange ich an, mich besser zu behandeln, weil ich realisiere, ich bin der einzige Mensch, um den es hier geht. Okay, dann checke ich mal, was mir gerade nicht gut tut. Dann gehe ich das mal durch, lasse da vielleicht ein paar Dinge und ein paar Dinge sollte ich anfangen, weil dann kann ich mich irgendwie länger bewegen, habe mehr Energie und kümmere mich um den ganzen Kram. Dann habe ich das irgendwann gemacht und dann ist es okay, ich fühle mich mehr, besser bei mir, habe mehr Energie. Nice. Wow, ich habe irgendwie mehr Tatendrang. Was kann ich denn jetzt noch tun? Ich muss nicht so viel schlafen. Boah, ich habe Bock, irgendwas zu tun. Ja, warum? Ich weiß nicht, weil eigentlich wir dafür gemacht sind, irgendwas zu tun. So, deswegen, okay, ich will mehr Sachen tun. Aber was für Sachen? Ja, irgendwelche Sachen, die mir irgendwas bedeuten. Warum? Ja, weil ich mir jetzt die Frage stelle, was ich überhaupt machen will. Und davor habe ich einfach nur getan. So, und dann bist du auf diesem Prozess. Und der passiert von ganz alleine. Und du orientierst dich an dir und was es braucht. Und dann kommen die nächsten Dinge und dann heißt es immer an gewissen Stationen, oh, okay, dann dürfen wir jetzt was loslassen und was Neues zu bekommen. Und dann redet man über Schmerz, dann darf man ein bisschen weinen und die ganzen Sachen und dann geht's weiter. Und dann wächst du mit dir selbst in dieses Potenzial hinein. So, aber du musst es machen, du musst laufen. Deswegen sind auch die ganzen Medizinreisen sind so schön, weil ja, es ist... Ich habe kein anderes Werkzeug gefunden für mich selbst. Ich spreche immer nur über auf meinem Podcast über Selbsterfahrung, so über jeder für sich. Aber für mich ist es das Werkzeug, das mir am meisten geholfen hat, es verkörpert zu verstehen, was ich davor verstanden habe im Kopf. Es hat mich einfach damit in Verbindung gebracht, mit dem, was ich verstanden habe. Und dann habe ich es gefühlt. Und das hat für mich den Unterschied gemacht. Und das macht für so viele, wie ich sehe. Und dass es darum letztendlich auch bei der Integration geht. Es geht nicht um noch mehr Verstehen, es geht um das verkörperte Wissen. Du wirst zu dem, was du sagst, was du bist. So, du läufst dann und sagst nicht nur, ich bin ein besserer Mensch, du grüßt die Menschen und lachst. Du bist ein besserer Mensch. Du lebst es dann einfach. Und deswegen sagen wir auch immer, wenn Leute sagen, boah, jeder muss hier aufs Retreat und jeder, wenn solches Feedback kommt, was du oft hörst, dann ist klar nach diesen States, wenn dann so, boah, die Welt muss das machen, dann sagen wir in der Regel immer, sei du einfach die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Der Rest passiert von allein, weil da werden Leute kommen und das sehen und denken so, was hast du eigentlich gemacht im letzten halben Jahr? Du siehst so gut aus. Ach, gut, dass du fragst. So, ja, kommst du nie drauf. So, aber einfach das zu kapieren, weißt du, was wir reden da über integrieren. Wenn du kannst 100 Ayahuasca-Zeremonien besuchen, wenn du immer noch ein Arschloch bist, dann hast du nichts verstanden.
Ja, Mann. Und der Fakt, dass du im letzten halben Jahr 100 Zeremonien besucht hast, lässt Fragen entstehen von, ja, was hast du denn daraus gelernt, wenn du jede Woche 3 Zeremonien hattest? Also wie viel davon kannst du wirklich in dein Leben integrieren und dann die Medizin weiter trinken? Ich habe auch mal von einem Schamanen gehört, je mehr Medizin du hast, desto weniger brauchst du. Naja, also je mehr du das verkörperst, was dir diese Medizin lehren kann, desto weniger bist du gezwungen, das jedes Wochenende oder meinetwegen jedes Jahr sogar zu machen. Und jetzt, Alex, interessiert mich besonders, du hattest ja dieses Erwachen, dieses Verstehen im Dschungel mit Ayahuasca, hast dich aber dann doch letztendlich der Arbeit mit Psilocybin, also mit psilocybinhaltigen Trüffeln, gewidmet. Wieso bist du nicht im Dschungel geblieben und Schamane geworden?
Ja, gute Frage. Hätte ja passieren können, ne? Aber es war ja, noch nicht dran. Nee, also zu sehen, was Schamanen dort tun und jetzt zu wissen, was es bedarf, um sich überhaupt mal so jemals nennen zu können, ziehe ich mein Leben lang meinen Hut vor diesen Menschen. Ja, weil das ist kein Job, den du dir aussuchst, sondern du wirst geboren dafür. So, das machst du nicht, weil du Lust hast, das zu werden. Ja, das ist sehr viel Pain und alleine sein im Dschungel und Verzicht. Und das ist ein sehr einsamer Pfad des Schamanen, damit er diese ganzen Räume betreten kann, wo es dann halt die Heilung gibt. Aber es war schon so eine Art von Menschen den Zugang zu ermöglichen zu der Medizin. Wie auch immer, ja, dann muss ich nicht der Schamane sein, aber wenn ich allein zeigen kann, guck mal, da gibt's was und ich glaube, das kann helfen und Leute sagen, cool, ich probiere es auch mal aus, dann hat es auch schon funktioniert. Deswegen, es war mehr, die Stoßrichtung war mehr Bewusstsein für diese Art der Heilung oder diese Art der Begegnung oder Arbeit an sich zu leuchten, ja, mehr Bewusstsein drauf zu bringen. Das war die Grundintention. Und was jetzt daraus entstanden ist, war ein Werkzeug und das nennen wir jetzt Essentia oder nenne ich Essentia, ist die Retreat, die wir machen in den Niederlanden, wo wir auch mit Menschen länger arbeiten und so, aber genau.
Jetzt interessiert mich als Unternehmer so der Weg, weil ich hatte das ja ähnlich mit Kakao, dachte mir, boah, richtig geiles Zeug, dann noch mit Pflanzenmedizin eingetaucht, mit Andra, dachte so, okay, das muss ich machen. Und wie hat sich das dann realisiert? Bist du erstmal alleine nach Holland mit 5 Freunden und hast gesagt, Leute, es gibt jetzt Suppe, ne, hier mit Pilzen drin und dann werdet ihr schon sehen, was passiert? Oder hast du dir wirklich im Kopf ein Konzept gemalt? Okay, so soll das aussehen, so sollen die Facilitatoren sein und das ist der Retreat Space. Also wie bist du die Sache angegangen? Weil letztendlich standest du ja ein Stück weit dann alleine da mit dieser Vision.
Wie hat dein erster Kakao geschmeckt, den du gemacht hast?
Furchtbar.
So, das war natürlich Ersteres, ja, und das war dann so, okay, ich habe ein paar Jungs und mit denen haben wir auch schon gemeinsame Erfahrungen gemacht und so, und das, aber jetzt mal in so einem rituelleren Kreis, war eine sehr interessante Erfahrung. Und wir werden unser Leben lang uns köstlich amüsieren über dieses Retreat und jeder wird es niemals vergessen. Jedes Mal, wenn wir drüber reden, müssen einfach alle nur lachen. Also es war sehr lehrreich, so würde ich es mal bezeichnen. Also es war tatsächlich sehr, sehr, sehr lehrreich und auch wichtig. Und jetzt kann man sagen, vielleicht ein bisschen zu früh. Ich sage, das war genau richtig. Danach war nämlich zum Beispiel die Entscheidung da, erstmal weniger Retreats, sondern mehr einzeln und genau, dass noch ein paar andere Sachen dran sind. Und das war gut. Und genau, das hat sich einfach dann nach und nach ganz organisch entwickelt. Und dieses Gefühl von der Kapazität und was es jetzt braucht und wie viel möglich ist, ohne den Fokus zu verlieren. Das war für mich das Wichtigste dabei, weil es ist 2-3 Mal so fast passiert. Deswegen bin ich auch sau dankbar an mein Team und alles, was wir da gemeinsam machen, weil wir bringen uns da immer wieder schön in die Mitte zurück. Aber das ist so ein, ist ja verlockend, ne, weil der Ursprung ist, die Integration ist es und dieser ganze Weg, und dass es jedem Menschen ermöglicht werden soll, ja. Dann willst du mehr für alle, also das ist ja der natürliche Impuls. Aber in dem Fall hier zu erkennen, dass die Limits hier nicht dran liegen, dass es mehr Leute erreichen, sondern dass die danach wissen, was damit zu tun ist. Auch wenn es langsamer sich vermutlich anfühlt, den Weg zu gehen und da immer auf Kurs zu bleiben und zu gucken, was es braucht, das war mit die wichtigste Entscheidung, glaube ich, so rückblickend. Das ist schön, mit dir jetzt zu reflektieren, tatsächlich. Ja.
Also weniger Timothy Leary und mehr vielleicht Paul Stamets im Sinne von ich versuche mich auf die Qualität der Erfahrung zu konzentrieren und die Quantität ergibt sich vielleicht ganz organisch, ne? So wie das die Natur auch macht. Die denkt sich nicht, die Welt braucht mehr Kirschen und der eine Kirschbaum ballert alle seine Kirschen aus und stirbt dann. Nee, jeder Kirschbaum gibt so viele Kirschen,
wie sich gut. Wie geil bist du denn, dass du Kirschen nimmst?
Ja, sind lecker. Kommt auch bald die Zeit. Find ich sau spannend. Ja. Wie läuft denn der Prozess mit euren Facilitatoren, sage ich mal? Wen hast du dir da ausgewählt? Wieso? Und genau, was für ein Gefüge ist das?
Ja, was für ein Gefüge, das ist ja spannend. Ich sag mal so, ich würde es mal aus den Stimmen der Teilnehmern beschreiben, wie wir beschrieben werden, oder das Gefühl, das Leute bekommen, und dieses ist eigentlich Familie. Und das Gefühl, ich hatte es vorhin erst wieder in einem Gespräch mit einem Bekannten, wo es darum ging, dieses bei dir selber ankommen, das Gefühl von I arrive. Ich bin bei dir angekommen oder irgendwo angekommen. Das Gefühl von willkommen sein und angekommen sein. Und das sind so in diesem familiären, wie man sich das vorstellt, viele nie hatten, aber da vielleicht zum ersten Mal erfahren und damit was dann assoziieren können. Und das kommt ganz einfach daher, dass wir uns alle schon sehr lange kennen. Und zum Teil seit Studium oder genau, Studium oder mindestens mal aus Medicine Kreisen vor zig Jahren, wo man eh auf so einem tiefen Level sich verbunden hat. Und deswegen sind wir sehr, sehr, sehr im Kern miteinander connected und alle auf einem unterstützen hier voll mit dem Herzen, was wir da machen. Ja.
Das heißt, das ist jetzt nicht hier bewerben und okay, hat irgendwie psychotherapeutischen Hintergrund und die Qualifizierung ist gleich, ja okay, kommt in Frage, komm mal mit. Sondern es ist wirklich, wie soll ich sagen, ein organischer Kern, der sich herausgebildet hat aus dem Weg, den du und dein engster Kern sozusagen gegangen seid.
Das ist der Kern, genau. Und natürlich gibt es auch die Bewerbung und so weiter. Und das Schöne ist, dass die ganzen Erweiterungen jetzt zum Team, die jetzt auch genau da im Kern mit drin sind, alles eigentlich Begegnungen waren durch die Arbeit selbst. Also entweder ehemalige Teilnehmer, also Therapeuten, ehemalige Teilnehmer und jetzt selbst Therapeuten im Kreis und einfach gezeigt haben, dass sie auch den Weg gehen und den befürworten und deswegen.
Was würdest du sagen, sind so die Kernkompetenzen, die eine Person mitbringen sollte, die so einen psychedelischen Raum hält?
Brauchst Ruhe und Gelassenheit. Größtmögliche Stressresilienz. Bedeutet, wenn du musst eine gute emotionale Bandbreite haben, die du verträgst, ohne dass es dich aus der Balance bringt. Und die Ruhe bewahren kannst und die Ruhe auch ausstrahlst. Das heißt, nicht nur so tust, sondern dass du das wirklich fühlst und bist. Weil in diesen Räumen wird alles gespürt. Da kannst du nicht so tun, als ob es geht darum, wie du dich fühlst. Jede kleine Energie und alles wird da gespürt. Das heißt, auch angstfrei, möglichst angstfrei zu sein, das ist natürlich jetzt ein großes Ding, was nachher mit Vertrauen einhergeht in diesen Räumen, ne, weil du nachher nichts tust, aber da ist trotzdem ganz viel Angst und solche Geschichten, aber das würde ich sagen, im Kern macht das wesentlich aus. Natürlich neben Empathie und Liebe und dass du das mit dem Herzen machst.
Ja. Und wahrscheinlich auch eine ordentliche Portion an eigenen Erfahrungen mit der Medizin.
Ja, also das wäre jetzt für mich die Voraussetzung, dass du in diesen Räumen dich wohlfühlst. Na klar, wenn du das noch nie gemacht hast, dann sowieso. Aber logisch, ja, dass du das im besten Fall selbst bereist hast und verstanden hast und dann aus der anderen Sicht natürlich auch und dann auch eher zu wissen, das kleine AM1 von, sag ich mal, einem Trip-Setting und was zu tun ist und was nicht und wenn jemand Panik bekommt, was zu tun ist und was nicht. Mhm. Genau, da gibt es noch Protokolle und dann gibt es Richtlinien für, aber es gibt auch, das war jetzt für mich die Voraussetzung, aber es geht mehr um diese Soft Qualities, um die es jetzt mir ging. Und da geht es vor allem, und das ist ein sehr, sehr, sehr wesentlicher Teil, deswegen habe ich den, glaube ich, auch gerade zuerst genannt für mich. Du kannst nämlich diese ganzen Protokolle gelesen haben und wissen, was du zu tun hast. Und dann heißt, oh, das kleine AM1 habe ich verstanden. Aber wenn du in dem Raum sitzt und bist selber nervöser als jeder, der gerade die Trüffel genommen hat, dann bist du auf dem falschen Stuhl. So. Deswegen, da geht sehr viel mehr darüber. Ja, es ist sehr viel von diesem Embodied. Wie fühlst du dich da drin?
Ja.
Präsenz. Kannst du Präsenz halten.
Und so eine innere Stabilität, wirklich auch theoretisch in den eigenen Prozess rutschen zu können, ne, in dieser Erfahrung, wenn du selber unter der Medizin bist und gleichzeitig zu wissen, dass du dich selber da drin halten kannst und wenn es das braucht, sogar noch jemand anders theoretisch halten kannst, ne, und sozusagen die Fassung bewahren kannst. Ich hatte da nämlich mal eine sehr unschöne und verwirrende Erfahrung mit zwei Raumhaltern, Mann und Frau, bin ich da gereist. Und während der Erfahrung, es war mit Ayahuasca, hat sich herausgestellt, dass die Dame, die als Assistenz fungieren sollte, selber in einen sehr, sehr tiefen Prozess gerutscht ist und dann angefangen hat, Stopp zu rufen, so durch den ganzen Raum. Ne? Und das war für mich als Teilnehmer tief verwirrend, weil ich dachte halt, Stopp, sie ist die Autoritätsperson in diesem Raum und sie ruft Stopp. Also bin ich mit meinem Prozess nicht willkommen? Passiert hier gerade irgendwas, was falsch ist? Also da hat so eine Verwirrung stattgefunden von, okay, was ist hier eigentlich los? Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich, dass ich innerlich geflüchtet bin. Ich mir dachte, oh Gott, ich bin hier mit meinem Prozess nicht willkommen, aus dem Körper raus, und dann konnte ich mich irgendwie 6 Stunden lang nicht bewegen und dachte, okay, das war es jetzt für immer so. Also es war vielleicht sogar eine traumatisierende Erfahrung, wo einfach dieser Basic Ground nicht gegeben war, von okay, die Raumhalter können den Raum halten, war nicht gegeben, und das kann schnell dazu führen, dass man sich unwohl fühlt und ein leichtes Unwohlsein, was wir vielleicht bei einer Kakaozeremonie oder bei einem Seminar haben, kann in so einem psychedelischen Raum sich halt schnell in einen Vortex des Traumas verwandeln, so ungefähr. Das war jetzt vielleicht übertrieben.
Jetzt haben wir das Bild schön schwarz gemalt, weil ja, das kann so aussehen. Und dann würde ich sagen, ja, Job verfehlt als Raumhalter, ne? Also deswegen, weil du sagtest, wenn du selber auf Substanz bist, das musst du wissen und darfst dir selbst entscheiden, aber wenn du das nicht handeln kannst, dann bist du nüchtern, und da gibt's also andere Qualifizierungsmerkmale, die dann relevant sind. Und der, ja, das ist maßgeblich wichtig, zu verstehen, was dort passiert, so damit das überhaupt Sinn ergibt, Raum halten, ja, und was da das notwendig für ist, und gemeinsam richtig atmen. Also da gibt es viele, viele Elemente, die damit reinkommen. Ne? Aber das ist auch für mich jetzt spannend, wenn wir so selber drüber reden. Für mich ist das sehr reflektierend, zu sehen, was auch durch Erfahrungswissen nicht anders erlernbar ist. Also vor 2 Jahren hätte es mir auch jemand sagen können, ich hätte es gefühlt, aber trotzdem würde ich jetzt gewisse Dinge anders machen, logischerweise. Und es entsteht einfach, das ist eine Mischung aus der persönlichen Note mit drin, aber auch dann das Feedback und viele verschiedene Variablen, ja.
Spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, also ist sowieso klar, ne, wir motivieren und animieren hier niemanden von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die Substanzen, von denen wir hier reden, zu konsumieren. Und wenn, dann wirklich unter fachmännischer oder fachfraulicher Betreuung und mit eingehender Recherche. Und mittlerweile gibt es Gott sei Dank sehr, sehr viel Material da draußen und auch mittlerweile viele Menschen da draußen, die wissen, wie man diese Räume navigiert, wissen, wie man diese Erfahrungen konzipiert und steuert und die auch heilsam gestalten kann. Mehr ist nicht immer besser, ne, bei solchen Erfahrungen. Und dennoch tendiert ihr, wie ich weiß, dazu, höhere Dosen Psilocybin zu verabreichen. Und da fände ich es total spannend für mich, aber auch für die Hörer und Hörerinnen, mal zu hören, wie bist du zu diesem Schluss gekommen und welche Intention verfolgt ihr damit?
Bei dem Spruch, mehr ist nicht unweigerlich besser, gehe ich voll mit. Höher ist nicht unweigerlich besser, sage ich, weiß ich nicht. Es ist natürlich ein Use-Case-Fall, wie bei allem anderen auch. Ja, also es geht immer um die Abwägung. Aber für den Anwendungsfall, für den die Leute auf Retreats gehen und mit der Suche auf Google gehen und nach Hilf mir jetzt suchen, praktisch, ja, kriegst du den gleichen Effekt nicht mit einer Microdose hin, was du mit einer hohen Dosis hinbekommst, die in einem Moment, in einer kurzen Zeit, in einer Erfahrung diesen Shift bewirken kann. Das ist einfach so, einfach ein Fakt. Und da können wir reden über die Menge der Dosierung, klar. Und dann sind wir wieder in dem Element, was für die Gruppe relevant ist und da verschiedene Faktoren. Und wie viel auch gehalten werden kann. Ja, wir variieren da auch. Und erstaunlicherweise ist nicht immer mehr notwendig. Ja, das heißt, auch beim letzten Retreat war es weniger, weil ich gespürt habe oder weil wir gespürt haben, es braucht nicht so viel. Alle waren so bereit, auch schon in der Breathwork davor. Das waren schon psychedelische Zustände. Deswegen wird es sehr auch auf den Raum abgestimmt in dem Fall. Und bewegt sich immer in der Range, ja. Aber in der Range gibt es dann so eine kleine Spanne. Und die Erfahrungswerte in der Range sind aber alle, sag mal, Kategorie hoch, würde ich sagen, ja. Und der Grund ist, diese wirklichen Durchbrucherfahrungen zu haben, die für viele dann passieren können, beziehungsweise diese starke Konfrontation mit den Widerständen, die sonst im Weg stehen, die dann danach in der Integration dienlich sind für den weiteren Prozess. Ja.
Ja, so einmal ordentlich durchschütteln. Ich muss da
Ja.
denken an Defibrillator letztendlich, ne? Wenn du einen Menschen wieder zum Leben erwecken willst, dann kannst du da nicht irgendwie mit 12 Volt
Streicheln.
ankommen, ne? Da
Ja.
brauchst du einen ordentlichen Schlag und danach die Stabilisierung letztendlich, ne? Und das ist das, was mit höheren Dosen letztendlich auch passiert. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, oder vielleicht bin das nur ich weiß es nicht, dass die Medizin mir das eh in einem gewissen Spielraum so einschenkt, wie ich es brauche. Also ich habe auch schon höhere Dosen genommen, habe nicht so viel gemerkt, habe kleinere Dosen genommen, habe sehr viel gemerkt. Wie ist da so deine Erfahrung? Wie viel entscheidet die Medizin in Anführungszeichen und wie viel ist es dann wirklich so nach Gramm?
Ja, es ist schon schwer zu sagen, wie viel, ne? Aber wir wollen immer eine Zahl hören. Ich sage jetzt mal 50-50, ja, aber keine Ahnung, bestimmt. Aber ich bin auf deiner Seite und sage, vieles von dem ist nicht beschreibbar, kontrollierbar. Der ganze Zweck von dem Spaß ist, die Kontrolle loszulassen und dann einfach nur im Staunen über das Leben einfach nicht mehr klarzukommen. Aber es gibt so viele Elemente, die da mit reinkommen. Und die Medizin und die Verbindung, die du zur Medizin hast, die spielt definitiv eine Rolle, die ich da drin sehe. Ja. Was mir auch noch kam zu dem, warum die hohen Dosis, also der Effekt natürlich, den auch die meisten Psychedelika, da können wir jetzt in unterschiedliche Kategorien gucken, aber die im Prinzip alle teilen, ist Neuroplastizität. Das heißt, die Fähigkeit von unserem Gehirn, sich neu zu verschalten. Und wenn wir über diese lang festgefahrenen Glaubenssätze und Pattern sprechen, dann ist das Wachschütteln oder das Bild von Schütteln nicht schlecht, ne? Weil wir wollen das einmal so durchschütteln und die Synapsen dürfen sich dann einfach danach überlegen, ob sie nochmal den gleichen, also, oh, ich greife jetzt doch wieder zu, Ablenkung X, oder ob es dann im Moment genügend Bewusstsein gibt, um die Dinger neu zu schalten. Und da sprechen wir von Integration. Aber wir nutzen diesen Effekt natürlich und den gibt es halt maßgeblich. Wenn du mehr schüttelst, dann gibt es mehr zu verschalten. Ja, das ist eigentlich platt gesagt, was passiert.
Ja. Und es gibt ja diesen Spruch, Neurons that fire together, wire together. Und wenn wir
Genau.
das oft genug suggeriert bekommen haben, okay, ich brauche den Pokal, damit ich die Bolognese kriege, ne, um bei deinem Beispiel zu bleiben, dann bleibt das so erhalten, vielleicht bis ins Erwachsene oder also bis zum Tod könnte ich mir vorstellen, ich muss XX Punkt, Punkt, Punkt leisten, um Punkt, Punkt, Punkt zu erhalten. Ne? Und das kann gekoppelt sein an Liebe, das kann gekoppelt sein an Freundlichkeit, und da können wir in einem Netz von Mustern sein, die uns letztendlich gefangen halten, wie so ein eingesperrtes Tier. Und wir denken uns, oh Gott, warum ist die Welt so gemein zu uns? Dabei haben wir uns dieses Netz unbewussterweise stricken lassen, vielleicht von unseren Eltern, von unseren Großeltern und denen davor. Und so stelle ich mir, oder so habe ich diese psychedelischen Erfahrungen auch wahrgenommen, dass die das einmal durchbrechen und sich neu bilden lassen. Ne? Und oft kommt dann raus, ja, natürlich, das war alles genau richtig, wie es war. Und gleichzeitig möchte ich jetzt vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Oder manchmal kann ich auch merken, hey, ich bin auf genau dem richtigen Weg. Geil, weiter so.
Top, das sind die schönen, wenn dann so ein Rücken, so ein Klapp auf dem Rücken, so good job, weitermachen, ja.
Wobei ich auch eine Erfahrung hatte, Alex, da bin ich nach 2 Monaten wieder auf ein Retreat gefahren, auch mit Aya, und dachte so, okay, jetzt gehe ich tiefer rein. Ich hatte gar nicht so das Thema, gar nicht so die Intention. Ich dachte, ich gebe mich jetzt einfach mal hin, um der Pflanze noch tiefer zu begegnen. Und dann wurde meine Schneekugel so doll geschüttelt, dass ich nicht mehr wusste, wer ich war, wo ich war, warum ich war. Also ich war komplett weg, habe mich auf dem Boden rumgerollt und sowas, ne, und voll Banane. Und dann kam ich wieder zu mir irgendwann. Und das Einzige, was da war, war so die Frage, was war das denn? Wirklich so ein, was war das denn? Und dann habe ich versucht, Kontakt mit der Pflanze aufzunehmen. Und was die Pflanze mir dann gesagt hat, ist, verpiss dich. Was machst du hier? So, integrier doch erstmal, was du von mir erhalten hast, ne? Und dann habe ich erstmal gecheckt, wie needy ich war. Wie needy ich war und dachte, okay, ich müsste jetzt nochmal hin, um nochmal tiefer zu gehen, weil da so ein bisschen wie der Goldgräber, der sich denkt, ah, ich gehe nochmal in die Mine, weil da könnte ja noch ein bisschen mehr Gold drin sein. Und die Pflanze hat mich einfach einmal durch den Raum gehauen und alles, was sie mir, letztendlich hat sie mich dadurch befreit von sich selbst und gesagt, du brauchst mich nicht. So, hab meinen Rapi-Applikator ins Feuer geworfen, hab gesagt, so, it's over. Dachte ich, ey, ich bin durch mit Plant Medicine, so überhaupt. Und hab dann 1,5 Jahre lang Pause gemacht, hab nur mit meinem Atem gearbeitet, hab mit Hitze, Kälte gearbeitet, also das, was uns so zur Verfügung steht, Schwitzhütten gemacht, wo ich auch gemerkt habe, wow, ich kann auch mit den Elementen sehr, sehr tief gehen. Ne? Und es muss nicht die Pflanzenmedizin sein. Und als ich ihr dann wieder begegnet bin, nach über anderthalb Jahren, habe ich gemerkt, war ich nicht mehr in dieser Neediness von ich brauche das jetzt, sondern ich war in diesem, okay, ich weiß, es geht mir auch ohne gut und mal gucken, was diese Erfahrung jetzt für mich zu bieten hat. Und das war wunderschön. Mhm.
Ja, schön beschrieben. Taffe Lektionen, die da von dem Mother Plant oft verteilt werden und das ist brutal, ja. Ja. Aber schön, weil das sieht man, ja. Dann kann die Lektion in der Integration bei dir genauso ausschauen und dann wieder zu der Begegnung führen. Aber ja, wow. Geht jetzt viel zu tief, um zu erklären, wo diese Lektionen dann ankommen im System, aber es ist sehr durchdrungen alles. Ja, schön zu sehen. Geil.
Neigst du dazu, wirklich zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Medizinarten? Also wir haben das LSD, wir haben Psilocybin, wir haben Ayahuasca, wir haben vielleicht noch Mescalin, beziehungsweise Peyote, Schrägstrich San Pedro.
MDMA, Cannabis, you name it, all of them, ja.
Ja, klassifizierst du beziehungsweise ihr die in einer gewissen Weise und sagst, okay, das hat eher so die Färbung und die Wirkung und das geht eher in die Richtung? Oder lass dir da die Finger von?
Gut, also wir arbeiten nur offiziell legal mit den psilocybinhaltigen Trüffeln sogar nur und nicht mal den Pilzen in den Niederlanden. Ja, und da arbeitet jedes Retreat-Center mit. Also das ist was die Arbeit, die wir machen. Die wir privat nachgehen und dann je nachdem, wo wir in welche Länder wir reisen, kannst du ja dann aussuchen, was du dir besorgst. Und für mich ist es zumindest immer ein Teilaspekt gewesen, zum Beispiel meine Ayahuasca-Erfahrung auch tatsächlich im Dschungel zu machen, um die Erfahrung dort wirklich mit dem Originären zu verbinden. Und das Ganze jetzt, sagen wir mal, mehr für den westlichen, für den zentraleuropäischeren Raum zu öffnen und zu überlegen, was es da für Möglichkeiten geben kann, dass es auch in Zukunft Dinge geben kann, die Menschen da einfacher hinführen, ja, und die leider hier noch nicht erlaubt sind, ja. Und ich gucke ganz, 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 und ich rede auch viel auf dem Podcast zu, Richtung, was MAPS in den USA macht bezüglich MDMA-Research und MDMA-Therapie. Und dass diese Substanz, die meisten wahrscheinlich draußen kennen, da gar nicht einsortieren würden. Deswegen ist es auch eine separate Kategorie. Ich würde sie trotzdem hier mit reinwerfen.
Definitiv, ja.
Für den therapeutischen Einsatzzweck keine bessere aus meiner Sicht existiert. Ja. Und da gibt es so viel smarten Content draußen, der das erklärt, warum das der Fall ist. Da kann man einfach sich bestätigen lassen. Und der Einstieg oft einfacher ist für Leute oder sein kann, weil es eben nicht psychedelisch ist und sehr stark körperfokussiert arbeitet und sehr in den Kontakt mit dem Körper bringt und eben nicht die Gefahr birgt, dass du eben ausgehst. Und diese ganzen transpersonalen Elemente, wo es gar nicht mehr um dich geht, die, wenn man auch noch gar keinen Kontakt zur Spiritualität oder irgendeiner Art von Achtsamkeitspraxis hat, vielleicht so ein richtiges What the fuck sein können und dann die Integration davon auch, I don't know, ja, wo fange ich jetzt an damit, sein kann, gibt es da, glaube ich, verschiedene Einstiegspforten, so würde ich das bezeichnen, ja, und für den hier, sag mal, den Use Case, der halt gerade erlaubt ist, gibt es eben Psilocybin und dafür, sage ich, ist gut, dass das Schlupfloch auf Psilocybin gefallen ist, weil die Substanz birgt eine Menge Schönheit von allen Seiten und deswegen auch hochdosiert Psilocybin hat sehr starke Ähnlichkeit mit Ayahuasca Erfahrung, auch weil Psilocybin sehr nah an DMT von der Molekülstruktur liegt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit vorhanden. Oh, bis auf diese ganze unangenehme Übergeberei, die sehen wir selten. Ja. Aber du gehst da sehr, sehr, sehr tief. Und die Dauer ist auch bis von 4 bis 6 Stunden recht handelbar. Wobei du bei LSD von 12 Stunden redest, bei Mescalin von 18 oder wenn wir nach Gabon fahren und dann eine full-blown Iboga-Initiation machen, bist du 4 Tage in den Räumen. Deswegen, jo. Da gibt's Variant in dem ganzen Spielfeld. Und wir wollen halt den Einstieg finden, damit es den größtmöglichen Benefit für eine kurze Zeitdauer bewirkt, um wohl wissend danach damit arbeiten zu können. Aber diese Initialzündung, das ist die Idee dabei.
Ja, das macht total Sinn. Und es darf ja auch eine Brücke sein vom Alltagsbewusstsein, wo die Menschen es oft nicht gewohnt sind, in einer unangenehmen Situation länger als 5 oder 10 Minuten zu bleiben oder halt dann zum Arzt zu rennen, sich irgendeine Pille zu holen oder so. Und so Erfahrungen können wirklich herausfordernd sein. Und ich glaube, 4 bis 6 Stunden sind eine sehr gute Dauer, die noch erträglich ist, sage ich mal. Mhm. Meine erste Ayahuasca-Erfahrung ging, ich glaube, 16. Also ich weiß nach wie vor nicht, ob das eine Wechselwirkung war irgendwie mit dem Tee, den ich da an dem Tag getrunken habe oder so. Mir kamen da 1000 Gedanken. Vielleicht habe ich irgendwas Falsches zu mir genommen und jetzt habe ich eine Nebenwirkung und keine Ahnung, so ein Kopffilm ging da bei mir ab. Aber das war für mich wirklich zu lang. Also es hat mich wirklich über meine Grenzen letztendlich gebracht. Und das ist nicht unbedingt förderlich, schon bei der ersten Erfahrung. Und bei LSD kann es genauso sein. Ne? Mhm. Auch dieser Gedanke hört das irgendwann auf. So. Mhm. Weil wenn nach 4 bis 6 Stunden keine Veränderung mehr spürbar wird, das heißt, du bist auf einem Plateau. Ne? Du gehst nicht hoch, du gehst nicht runter, sondern du bist einfach da. Kann schnell mal so ein Zeitglitch passieren, bei mir zumindest. Und dann denke ich mir, okay, scheiße, bleibt das jetzt für immer? Wie geht ihr mit solchen Fällen um, wenn Leute sagen, okay, scheiße, ich komme nicht mehr runter, ich bin für immer gefangen?
Ja, das ist jetzt spannend, weil du das bringst, gerade auch mit LSD. Ich glaube, das ist oft in Verbindung so diese Bad Trip-Szenarien, die Menschen im Kopf haben, wie auch immer die dann halt ausschauen. Und das, was wir dort machen, ich sag mal, in einem therapeutischen Rahmen eingebettetes gegenseitiges Betrachten mit Psilocybin. Das ist alles sehr, sehr, sehr geregelt. Also mit Augenmaske, mit Musik, das ist ein geführter Prozess. Hat nichts mit Trippen zu tun. Und da passieren auch nicht einfach so, ich bleibe hängen und dann schreie ich und dann muss ich irgendwas machen. Also wir begegnen da Dingen, die uns noch nicht begegnet sind aus dem Unterbewusstsein. Das ist schmerzhaft, weil wir dann oft mit Emotionen zu tun haben, die wir sehr lange nicht gefühlt haben. Ja, das tun wir. Aber jeder weiß, warum er das tut, und durch die Vorgespräche und das, was die Leute mitbekommen, auch schon grob wissen, welche Richtung es geht. Ja, in der Regel wissen es die Menschen. Viele von denen sind ja auch schon sehr, sehr, sehr lange irgendwie in Coachings oder Therapie oder Behandlung und versuchen, irgendwo hinzukommen, aber es klappt nicht. Dieses, ich werde zurückgehalten, irgendwas hält mich zurück, ich komme halt nicht durch, diese Blockaden, die dann immer beschrieben werden. Und ja, wir gucken halt rein, was das ist, was sich zurückhält. Und es sind immer diese unterdrückten, nicht gewollten Aspekte von dir, die du noch nicht voll zu dir genommen hast, den begegnen wir. Das heißt, wir machen da auch sowas wie innere Kindarbeit, das ist da immer Teil davon, weil in der Regel begegnest du halt auch diesen verletzten Teilen in dir und du darfst da auch weinen, und das sind alles Emotionen, die gefühlt werden müssen und dürfen, damit du dann am Ende von dem Prozess mehr von diesen Teilen zu dir genommen hast. So, und mit dem Gefühl dann entscheiden kannst, was du jetzt als nächstes tun möchtest. Ja, aber das ist sehr klar auch in der Vorgabe, was da passiert. Und deswegen ist es weniger so ein, da kommen Leute zusammen und nehmen irgendwas und dann guckt man, was passiert. Ich weiß nicht, ob das die Idee ist von so einem Retreat. Ja, das ist nicht, was dort passiert.
Ja, witzig. Weil ich erinnere mich an meine Ayahuasca-Zeremonien damals im Dschungel, und die Beschreibung, die du gerade gegeben hast, hat sehr gut darauf zugetroffen. Also es war ein indigener Schamane, ne, nach Shipibo-Tradition, aber da war halt null Connection zu den Einzelfällen der Menschen, die da waren. Sondern das war klar, er gibt diese Medizin seit 30 Jahren und er wird sie noch 30 weitere Jahre da ausschenken, den Menschen, die kommen und sie brauchen. Aber that's it. Es gibt keine Integration, es gibt keine Vorgespräche, sondern nee, die Pflanze regelt. So. Ja. Und das ist nicht immer der beste Weg.
Die Pflanze regelt, Punkt. ja, deswegen hatte ich vorhin gesagt, in einen westlich orientierten Case, ne? Weil was brauchen wir hier? Wir brauchen halt was anderes, weil keiner da möchte liegen bleiben für 8 Stunden und nicht wissen, was passiert. Und die Pflanze regelt. Tut sie wahrscheinlich nachher, aber der kann man auch anders machen. Und die, ich glaube, da haben wir so eine gute Mischung einfach gefunden aus, ich sage immer auch so 50-50, ja. Es ist dieses ganze westlich orientiert, aber sehr wohl auch die Spirits und die Pflanzen und die Connection to Nature. Aber es ist ein guter Blend aus beiden, damit es der Verstand, der trotzdem wissen will, was da passiert, was er nie kapieren kann, ja, aber dass der trotzdem ein bisschen Futter bekommt und weiß, das funktioniert hier alles genau so und im Gehirn passiert das und es ist gesund für dich, weil, und all das passiert auch. Und dann heißt es, okay, und dieser Weg, der geht nach innen und wir begegnen dem und dem und dem und es sind Gefühle und du kannst dadurch atmen, du wirst nicht sterben, alles schon überlebt, das Einzige, was passiert ist, wir fühlen das nochmal neu, und dann kriegst du das alles so mit als Wegbeschreibung und dann sitzen da welche mit dir, die da schon oft hingegangen sind, dann schüttelst ein bisschen im Boot, dann wird da geatmet, gelacht, geweint, geschrien, alles, was da passiert, und dann landen alle später wieder und gucken sich an und denken sich, wow, was hier passiert.
Geil, Mann, das ist mal eine andere Art von Freizeitpark.
Ja, es ist ein sehr anderer Freizeitpark, ja.
Einer, der Welt dient und nicht nur Konsum- und ablenkungsbezogen ist.
Ja, genau.
Klingt sehr, sehr geerdet, so wie du und wie ihr das macht. Und da fühle ich mich tatsächlich auch hingezogen. Mal gucken, ob und wann es soweit ist. Jetzt würde mich auch interessieren, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir denkst, okay, jetzt mit Ascent hier, wir haben ein geiles Team, so wie es jetzt ist es perfekt und so lassen wir es jetzt die nächsten 10 bis 15 Jahre laufen, weil passt ja. Sondern wo geht die Reise hin?
Ja, wo geht die Reise hin? Ja, gut. Das ist alles ja noch super frisch, aber es ist schön gerade zu spüren, dass das Bild sich einfach weitet und für mich auch noch so vieles unklar ist, aber einiges auch sehr klar. Und das, was klar ist, ist, dass es für mich darum geht, Bewusstsein zu erweitern, egal in welcher Form. Und ich kann mir da sehr, sehr, sehr viele Outlets für vorstellen. Ja, das kann Musik sein, das kann Tanz sein, das kann diese Retreat-Gemeinschaftsarbeit sein, das kann auch Microdosing-Unterstützung sein, es kann viele Dinge sein, die ich mir vorstellen kann, die den Menschen helfen werden, sich mehr und bewusster zu werden, um dann diesen Prozess einfach von alleine zu übernehmen, weil jeder darf das alleine tun. Das heißt, wir geben denen so vielen Starthilfe, wie es möglich ist, damit alle von alleine laufen können und was dafür benötigt ist. Ja, und ich freue mich auf alles, solche Gespräche mit dir, wo mir das Herz aufgehen, wo ich weiß, du machst Ähnliches. Ja, und wie schön, dass jetzt auch Leute bei uns mal den Kakao von dir probieren dürfen. Und deswegen, genau, so einfach auch zu vertrauen, dass das Leben die richtigen Begegnungen bringt, dass die richtigen Dinge zur richtigen Zeit kommen. Und es ist gerade sehr spürbar, dass das alles gerade für das Ganze passiert. Und ja, es ist sehr schön zu beobachten. Ja.
Aho, so geht es mir auch. Und so die letzten Jahre waren auch sehr holprig, nicht nur, aber auch. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sich so langsam die Spur findet, in der das alles vonstatten gehen soll. Und es jetzt so an den Feinschliff geht. Und ich sag mal, die Menschen, die ihre Spur gefunden haben, dass die jetzt auch langsam beschleunigen dürfen, ne? Und in den USA, glaube ich, sehen wir das schon länger, so wie es ja meistens so ist, ne? Dass in den USA diese Trends und diese Tendenzen schon 5 bis 10 Jahre eher da sind. Und jetzt kommt es bei uns in Europa langsam auch an. Ist anders, finde ich. Also ich verfolge auch viel in den USA und merke, Deutschland vor allem ist da einfach anders gestrickt, ne? Das ist eine andere Grundhaltung, eine andere Konservativität, falls das ein Wort ist. Und vielleicht magst du teilen, wie nimmst du das so wahr? Weil du bist ja auch USA-orientiert ein gutes Stück weit.
Ja.
Wie nimmst du Deutschland wahr?
Wir machen da schon viel. Ich bin auch da gar nicht mehr up to date mit den letzten Studien und so. Mannheim, Charité Berlin, da gibt es viele Organisationen, die da was machen. Die Mind Foundation sitzt auch in Berlin, das ist ein großer Hub, eigentlich so das europäische Hub der psychedelischen sag mal, Research-Szene. Und da ist schon was da, vieles da. So wie es in den USA natürlich überschwemmt ist mittlerweile von Dingen, gar nicht mehr nachkommst, ist es für mich auch unaufhaltsam ein Stück weit, dass das bei uns und in jedem anderen Land Einzug erhält, weil es funktioniert. Das ist der Grund, weil es funktioniert. Und der Rest funktioniert nicht. Das ist der einzige Grund. Und deswegen wird es kommen. Und die Frage ist, wann und wie kommt man dann daran? Und der Weg, der eben gerade möglich ist, ohne darauf zu warten, dass das Ganze, der ganze legale Apparat auch mal hier soweit verstanden wurde, kann man das durch Retreats in den Niederlanden zum Beispiel gerade gut covern. Aber ja, ich freue mich, dass wir dann da auch ein bisschen offener werden. Jetzt mit Cannabis ist super spannend, hätte ich auch nicht gedacht vor 3 Jahren. Ist
Nope.
jetzt passiert, wer weiß, was in 2 Jahren ist. Ja, ein Mushroom ist jetzt nicht so weit weg vom Cannabis. Also, I don't know. We will see. Ja.
Ja, und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist da halt auch super viel zu holen. Ich meine, Deutschland hat eine sehr bewegte Vergangenheit, die sehr viel Trauma birgt. Das kann keiner abstreiten. Und das wissen wir mittlerweile, ist epigenetisch in den Zellen der Menschen. Ich bin ja jetzt nicht in Deutschland geboren, sondern in der Ukraine. Aber trotzdem, glaube ich, der ganze europäische Kontinent ist da wirklich gezeichnet. Ne? Man sagt ja, über 7 Generationen nach hinten vererbt sich das weiter. Das haben wir, glaube ich, an Mäusen oder Ratten, ich weiß nicht mehr, festgestellt. Und vielleicht ist es an der Zeit, das mal abzustreifen. Ne? So wie eine Schlange ihre Haut, wenn sie merkt, okay, das wird zu eng, das passt nicht mehr. Und da bieten diese Tools, diese Pflanzen, diese Methoden einfach eine hammergeile Möglichkeit. Und meiner Meinung nach sollte, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass ein Staat das Beste will für seine Bürger. Ne, sei es jetzt mal dahingestellt, wie das Ganze umgesetzt wird etc. Aber wenn dem so wäre, dann wäre das, glaube ich, echt eine Sache von National Wellbeing, von nationalem Wohlgefühl, das den Menschen zugänglich zu machen auf der verträglichsten Art und Weise. Ne? Microdosing-Stellen in den Straßen und Beratungszentren, ähnlich wie, keine Ahnung, Zigarettenautomaten, okay, ist vielleicht übertrieben, aber halt wirklich, wirklich zugänglich. Ne? Ja. Wirklich zugänglich und wirklich so, dass es den Menschen davon besser geht, weil wenn es den Menschen besser geht, dann sind sie kreativer, produktiver, sind sie weniger krank, dann geht es dem Gesundheitssektor besser. Also das kann so viele Probleme verbessern. Ich weiß nicht, ob sie lösen wird, aber auf jeden Fall besser machen.
Ich glaube, ich habe es vorhin erst auf der Map-Seite gelesen, sowas wie Mental Health is your birthright oder sowas, aber dass das so wahr ist und ja, notwendig, Mann. Notwendig.
Ja. Und ja, ich finde das spannend, weil ich meine, du verkehrst ja auch in ähnlichen Kreisen wie ich und ganz viele der Menschen, die mir so begegnen, die wirklich außergewöhnlich sind in dem, wie sie handeln, wie sie denken und auch wirklich sehr, sehr grenzenlos eingestellt sind, sind meistens nicht die Menschen, die in den Städten leben, sind meistens nicht die Menschen, die, weiß nicht, also es sind eher die Menschen, die sich alternativen Gesellschaftsformen hingezogen fühlen. Seien es jetzt Communities, sei es vielleicht das Leben als digitale Nomade etc. pp. Und es zeigt einfach, dass die Art von Leben, wie wir sie uns kreiert haben, jetzt zum Beispiel in den Städten oder Vorstädten, dass das für Menschen der neuen Art, der neuen Generation, wie man es auch nennen mag, so erstmal nicht unbedingt geeignet sind. Wie siehst du das?
Spannend, dass du das gerade fragst, weil ich das vorhin erst hatte, das Gefühl, und zum ersten Mal so jetzt, es war spannend, der Prozess heute Morgen, weil das war so ein Gefühl, ich konnte es gar nicht beschreiben, aber es war wie so ein, ich habe einen Rucksack auf und ich trage so viel Gewicht, aber ich weiß gar nicht warum und es ist auch nicht so viel Gewicht von mir, das war dann in der Meditation so und das Gefühl von, das ist alles sehr eng hier, das hat auch Vorteile, weil Struktur und so weiter gibt halt, aber es ist halt für an manchen Ecken, wie wir alle merken und wissen, bisschen viel Luft, was fehlt. Und das spürst du. Dein System spürt es, logisch, wie die Leute sich darin verhalten, spürst du. Das ganze System in sich ist so designed, dass sich jeder da drin auch so fühlt, wie es konzipiert ist. Und das merkst du, wenn du einmal rausgehst, so wie ich jetzt 3 Monate in Thailand, und nach 6 Wochen gibt's kein Problem mehr. Weil was? Ich atme, trink Kokosnusswasser, hab das leckerste Essen, da wird massiert für nichts und was fehlt mir jetzt?
Ja.
Okay, und das ist spannend, weil das macht eine Menge und einen Riesenunterschied, aber ich habe mich auch immer bei mir gefragt, warum Deutschland eigentlich? Ja, es ist auch so viel von mir immer in die USA, überall hin, nur nicht Deutschland. Und dann denke ich mir so, yo, weil hier so viel Arbeit wartet. weil ist krass, wir haben hier heftigst viel Vergangenheit in diesem Land und kein Mensch guckt hin. Das ist so krass. Also, was da hoch, also, ne, das ist ja speziell Deutschland mit der ganzen Vergangenheit. Das ist schon ein unique und da sitzt so viel drin. Deswegen, brauchen wir hier eine Menge Unterstützung für Leute.
Ja, es ist crazy, weil es gucken alle hin, in dem Sinne, dass irgendwie bei uns im Gymnasium die ganze 7. Klasse war Erster und Zweiter Weltkrieg im Geschichtsunterricht. Ne? Also es wird immens hingeschaut, aber nicht aus der Linse von, was können wir jetzt daraus lernen, wie wollen wir uns jetzt als Menschen, als Volk verhalten, sondern so, das war böse, das war schlecht, dafür muss Deutschland noch heute, tralala und dieses und jenes. Und dann sind wir gebrandmarkt mit, okay, wenn ich mir eine Deutschlandflagge aus dem Fenster hänge, bin ich ein Nazi, höchstwahrscheinlich. So, ne? Also wirklich ein gebrochener Nationalstolz und so, also wirklich eine weirde Beziehung zum eigenen Vaterland, wenn man so möchte. Mhm. Und das macht's immens schwer, überhaupt hier ein Nationalgefühl entstehen zu lassen, ohne dann von der Antifa eine aufs Maul zu bekommen, sag ich mal.
Schwerst traumatisiertes Land. Und ja, wir können jetzt hier viel über reden und im Geschichtsunterricht gesagt bekommen und dann fühlen wir uns schuldig und klasse. Dann sind wir wieder genau da, wo wir die ganze Zeit unterwegs sind, wo es nämlich keinen Ausweg gibt und auch nicht Glücklichkeit sich finden lässt. Und das ist im Kopf. Und deswegen geht es jetzt darum, dass wir den ganzen Shit, auch wenn wir den nicht verantwortet haben, trotzdem fühlen und was das mit uns gemacht hat, damit wir dann jetzt, befreit von dem Shit aus der Vergangenheit, was Neues machen können. Das ist die Arbeit. Aber keiner will es machen, alle wollen nur drüber reden. Aber dabei sage ich, guck hin, Mann. Und zwar zu dir rein. Und jetzt muss ich gerade ein bisschen direkt werden, weil das ist es so für mich. Das ist das, schau zuerst rein bei dir. Und dann nach außen.
Jo, und das ist nicht die Regel. Das ist nicht gang und gäbe. Und wenn das jemand zeigt, dann in der Öffentlichkeit, dann ist es erstmal ein Problem. Ne? Dann so wie, du bist wütend in der Öffentlichkeit. So wie, wenn jemand wütend ist, dann hat er entweder einen Knall oder kann sich nicht beherrschen oder wie auch immer. Also es, ja, aber ich glaube, da braucht man gar nicht so tief reingehen, sonst wären wir heute nicht mehr fertig, Alex. Ja. Mega, mega schön mit dir zu sprechen. Es ist jedes Mal eine riesengroße Freude. Ich würde jetzt gerne nochmal für dich den Raum öffnen. Ich liebe deine Direktheit, deswegen gib uns nochmal eine Message für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich spreche jetzt mal einfach blind. Ich weiß ja gar nicht, wer bei dir zuhört. Ich sehe nur bei dir im Hintergrund Dschungel. Ich fühle dich und deswegen rede ich da einfach mal in den Dschungel jetzt zu dir. Aber es ist schön, was auch gerade bei mir, bei uns und so entsteht. Und ich sehe Verbindungen wie jetzt mit dir und anderen Freunden global. Es ist schön, was da für Netz entsteht. Und diese, im Kern spüre ich so eine gemeinsame Mission da drin. Und das ist das, was wir gerade auch heute besprochen haben. Irgendwie so, wo geht die Reise für uns alle irgendwie hin? Und was ist dieser gemeinsame Nenner da drin, der uns irgendwie alle verbindet. Egal wie du aussiehst, welche Farbe du hast, groß, klein, dick, dünn, alles, das ganze Zeug ist irrelevant da drin. Was ist es? Und für mich ist es dieses gemeinsame Bewusstseinsentwickelnde, wie auch immer sich das formt, ja, durch gemeinsame Kunst, durch irgendwie Ernährungsberatung, durch Kakao, durch Psilocybin, durch whatever. Aber dieses gemeinsame sich daran erinnern, worum es ja eigentlich geht und dass wir den ganzen Blödsinn, den wir hier kreieren, und den ganzen Krieg und den Konflikt, den wir im Außen erzeugen, dass wir den in uns tragen. Und solange wir den in uns tragen, wir im Außen immer wieder Konflikt suchen. Und deswegen die Lösung für diesen ganzen Schmerz im Leben, in der Welt, in der Konfliktlösung in dir drin liegt. Schaffst du es mit dir im Frieden zu sein? Deswegen ist auch das Gefühl, dass es immer mehr wird, es ist friedvoller, ruhiger, stille, das, was wir vorhin hatten. Aber diesen Konflikt in dir drin, erstmal zu verstehen, dass es um den geht, so schmerzhaft ist, deswegen ist es Konflikt, den wollen wir aber auflösen, da brauchen wir eine Kraft für, um das zu machen und Unterstützung und dann macht man das, aber danach kommt das, was wir uns alle wünschen, aber wir können das nicht im Außen erzeugen, das kommt von ganz alleine im Außen und das ist dieser Weg und diese Möglichkeit, das selbst zu erfahren, die besteht da draußen, ja, für Leute und das ist die Möglichkeit, wo dir keiner sagen muss, wer du bist, sondern du erfährst es und dann weißt du es mehr oder weniger und lernst es eben selbst und das ist für mich die, sag mal, der Unterricht der Zukunft so ein bisschen, weil wir hatten es neulich so, was bringt mir das, wissen wir alle, wie viel von der Schulzeit haben wir noch und brauchen wir jetzt noch und da reden wir jetzt über ein ganz anderes Thema, aber diese Selbsterfahrung, dass du weißt, die Basics sind nachher relevant. Ja, ich wünschte, man würde in der ersten Klasse Atmen beibringen oder aktives Zuhören oder was Empathie ist oder fühlen oder verschiedene Zustände der Gefühlswelt und passiert alles nicht, aber das wieder zu erlernen, sind so Basics einfach und niemand ist kaputt da draußen oder wurde kaputt gezeugt oder irgendwas, sondern es ist so in der Norm ist die, du kannst atmen, lebe, so, ja, und genieße es, so, und was ist im Weg, schau hin, räum's auf und dann lebe einfach, genieße es. Und das ist der ganze Zielort von der Arbeit, ist nämlich nicht diese Dunkelheit, Traumaarbeit und alles da. Das ist alles wichtig und so, aber das Ziel ist ja nicht da drin, sondern das Ziel geht ja durch oder umschließt es und dann ist es nachher genießen, Freude, ja, das Leben, wie schön, die Schönheit von allem. Ja, in Begegnung, im Leben, in dir selbst, in der Liebe, in allem, was da ist, und dann jeden Tag zu genießen und dann zu realisieren, shit, der ganze Spaß hier ist echt kurz. Und dann jetzt ist es so, okay, die Enkelin wird geboren oder die Nichte kommt, dann so, oh krass, die wachsen alle, und irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, shit, das war's jetzt schon fast. Also mehr so, auf was wartest du eigentlich, dein Leben jetzt zu leben? So, keiner wird es für dich entscheiden, du musst die Entscheidung treffen, und deswegen sag ja oder nein und dann such dir Leute und hol dir Unterstützung, aber die Entscheidung musst du treffen, und am Ende wird abgerechnet und da guckt, so habe ich mir das mal vorgestellt, so, okay, damit irgendwie 80, 90 hoffentlich, ja, und dann zum Schaukelstuhl, dann guckst du zurück und überlegst, der wird dich's wieder machen. Da muss die Antwort sein, ich würde alles genau wieder so machen. Sonst habe ich das Spiel verpasst. Und das war für mich so das Credo, und das wünsche ich so als Ermutigung vielleicht mitgeben hier in die Runde. So einfach, hey, do it. Was ist das Schlimmste, was passieren kann für den Deutschen? Ja, du kriegst irgendwie Arbeitslosengeld. Und dann war es passiert. Gar nichts passiert. Mach's doch einfach. Komm. Und deswegen, das ist so ein bisschen stachelig noch am Ende, die Abschlussworte von mir. So, hey, just do it. Ja, Nike hat schon gewusst. Just do it.
Hammergeil. Das habe ich gebraucht. Alex, danke. Ich bin sicher, den Zuhörerinnen und Zuhörern nützt es auch, aber vor allem jetzt mir. Ein riesengroßes Dankeschön für deine Arbeit. Danke für deinen geilen Podcast, Journeys Podcast, auf jeden Fall auschecken. Alles zu deinem Wirken ist jetzt hier. Verlinken wir in den Shownotes. Und dann freue ich mich schon auf unseren nächsten Talk.
Geil. Nice. Freut mich. Vielen Dank, mein Lieber. Ich freue mich sehr auf die Kakaoverprobung. Ist bald soweit, ja.
Oh nice. Yeah. Geil. Bis dann. Ciao. Das war der Podcast mit Alex. Mir hat es richtig Bock gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, teile den Podcast gerne mit jemandem, den er interessieren könnte, oder lass ein Like da. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, und wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit. Dein Misha.